Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Juni 1992.
Gerade jetzt muss Gradlinigkeit mal wieder angesagt sein, wo doch das gradlinigere Spiel der Dänen, die bekannterweise nicht lügen, uns vor einem Vereinigungswelt und nun auch noch Europameister Deutschland immerhin verschont hat, wo vom Ex-Sin-Lizzy-Metaller Gary bis zum Alteisenrocker Barry wieder gradliniger Gitarrenrock angesagt ist und wo Hemmungslose gerade heraus ins Gesicht sagen, die einzig zeitangemessene Form der Höflichkeit zu sein scheint. Schade, dass dabei manchmal die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten etwas zu kurz gerät, ja gerade zu kurz schließt. Auf der Zielgeraden Richtung Vauban-Kaserne, also Hauptstraße Merzhausen, ist doch zum einen zu lesen Bleiberecht für alle und wenig Meter weiter in derselben Farbe mit selber Inbrunst Nazis raus. Schade, dass die Welt halt immer noch rund ist, der geradeste Steinwurf spätestens nach 40.000 Kilometer zum Bumerang werden kann. Da hilft nur eins, gerade wächst, ignorieren, auch heute am Ende des ersten Halbjahres 1992 die Themen.
Gerade reinschlagen.
Könnte Mensch, wenn Mensch sich die Arroganz der Herrschenden betrachtet, mit der sie ihren sogenannten Weltwirtschaftsgipfel Jahr für Jahr abhalten, effektiv reinschlagen, tut bisher aber nur die bayerische Polizei. Zu beiden ein weiterer Vorbereitungsbeitrag fürs Wochenende.
Gerade noch 184 Tage.
Und dann gibt es in Freiburg ein Mädchenhaus, oder? Schön wär's, nach dem Geschmack der Tritter, dem Verein für feministische Mädchenarbeit wär's und ein Beitrag im Info wär's auch allemal wert. Heute allerdings nur einer zu den Utopien hier für Freiburg.
Gerade mal 2 Mark.
Kostet der neue Prospekt der Medienwerkstatt Freiburg zu Videos über Rechtsradikalismus in der BRD. Und die entsprechenden Filme können alle dann für 50 Mark hier ausgeliehen werden. Ein Gespräch zu einem neuen Programm. Einem Verleihprogramm der Medis.
Gerade mal 24 Stunden her.
Ist die Entscheidung, dass der schnelle Brüder in Malville nicht weiter betrieben werden darf. Und schon ist vor lauter Freude von der dortigen BI kaum mehr was zu erfahren, außer dass heute die große Fete steigen soll. Wir versuchen für euch trotzdem nochmal das Aus des Superphoenix zu rekonstruieren.
Gerade vor einer Woche
beriet die ANC-Spitze in Südafrika über das Weiterverhandeln mit der Regierung de Klerk. Heute wirft ihr der PAC zu moderate Verhandlungsführung vor.
Und gerade noch ein paar Tage
bis zu den 30-jährigen Feierlichkeiten Algeriens von den Franzosen. Und jetzt ist Staatstrauer angesagt. Die Fehde fällt ins Wasser. Der seit Januar eingesetzte Präsident ist erschossen und die Lage unübersichtlicher denn je. Eine subjektive Einschätzung.
Und gerade mal 3 Kurzmeldungen vor alledem und gerade mal 5 Stellen hat unsere Telefonnummer. Die könnt ihr hier im Studio wählen, die 31028. Seit Jahren hat die türkische Regierung den Ausnahmezustand über Kurdistan verhängt. In dieser Situation hat der Gouverneur einer Provinz unter anderem das Recht, ein Ausgehverbot zu verhängen und Versammlungen oder Veranstaltungen zu verbieten. Von dieser Möglichkeit wird dann auch reichlich Gebrauch gemacht in Kurdistan. Schließlich ist jedes Mittelrecht, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Nach Erkenntnissen des türkischen Staates nämlich sind an die 80% der Kurden und Kurdinnen hinter der Politik der kurdischen Arbeiterpartei, der PKK, die auch mit militanten Mitteln die repressive türkische Politik gegenüber der kurdischen Bevölkerung bekämpft. Gegen eine solche Bevölkerung empfiehlt sich natürlich die Methode von Zuckerbrot und Peitsche. Der jahrelange Ausnahmezustand wurde vorgestern erst wieder um weitere 4 Monate verlängert. Parallel hierzu entschied Russland, dass die Türkei für 300 Millionen Dollar Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge erhalten wird, nach Erkenntnissen der Süddeutschen Zeitung auch für den Kampf gegen Kurden und Kurdinnen. Auch die BRD hat sich unlängst ja wieder entschieden, Waffen gegen das kurdische Volk zu liefern. Soweit die Peitsche. Das Zuckerbrot stellt beispielsweise das Projekt GAP dar. Eine gigantische Staudammplanung, die dazu Voraussetzung sein soll, dass verschiedenste westliche Konzerne, insbesondere aus dem Bereich Bekleidungsindustrie, angesiedelt werden können. Den Konzernen ist damit gedient, dass Kurden und Kurdinnen billigere Arbeitskräfte sind und damit profitabler eingesetzt werden können als zum Beispiel Deutsche. Den türkischen Stellen kommt das Projekt gelegen als Umstrukturierungsmaßnahme, um die aufsässigen Kurden und Kurdinnen auf den Weg eines ordentlich integrierten Industriearbeiters zu bringen. Und den Menschen selbst wird Wohlstand und materieller Überfluss versprochen, wenn sie denn die Industrialisierungsprojekte brav mittragen. Für das Kurdistan-Komitee in Köln ist die Sache ein neokolonialistisches Projekt, mit dem der kurdische Widerstand gebrochen werden soll. Nicht zuletzt dadurch, dass gigantische Umsiedlungsanstrengungen unternommen werden. Etwa dergestalt, dass die Bevölkerung in den von Überschwemmungen bedrohten Gebieten deportiert wird, andererseits Menschen aus der Westtürkei gezielt angesiedelt werden, insbesondere um die Stellung der PKK zu schwächen.
Der Boden für weitere militärische Interventionen durch die UNO im zerfallenden Jugoslawien ist bereitet. Nach dreimonatiger Besetzung durch serbische Militärs werden jetzt zur Abwechslung 1000 kanadische Soldiers den Flughafen von Sarajevo besetzen. In bester Absicht natürlich, um Nahrungsmittel und Medikamente für die leidende Bevölkerung anzuliefern. Angesichts der unverminderten Kampfhandlung werden Positionen wie die der Taz-Autorin Dunja Melcic, die schon vor einem halben Jahr in RDL den verstärkten Einsatz von UNO-Truppen forderte, auch in der Linken immer häufiger. Eine Position, wie sie etwa die DFGVK in Frankfurt vertritt, hauptsächlich Deserteure zu unterstützen, scheint angesichts der Entwicklung immer blauäugiger, kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollten heute eigentlich Kommentare von beiden Seiten, Dunja Melcic fand leider keine Zeit. Deswegen nur Christoph Becker von der Frankfurter DFGVK, der weiterhin gegen militärische Intervention und für Unterstützung der Pazifisten und Pazifistinnen im Land plädiert.
Ich denke nicht, dass es ein Tropfen auf den heißen Stein ist, als Pazifistin oder Pazifist gegen wie auch immer geartete militärische Interventionen im ehemaligen Jugoslawien zu sein. Vielmehr bin ich der Auffassung, dass es eine Reihe von guten Gründen gibt, die Finger von solchen Dingen zu lassen, auch wenn sie mit Zustimmung und auf Geheiß der UNO geschehen. Der erste und für Pazifisten sicherlich sehr wichtige Grund ist der, dass es inzwischen seit mehreren Tagen Proteste in der serbischen Hauptstadt Belgrad gegen die Politik des Präsidenten Milosevic gibt. Daran zeigt sich, dass die serbische Bevölkerung wohl nicht mehr, sofern sie das jemals überhaupt getan hat, mehrheitlich hinter der Kriegspolitik der serbischen Regierung steht, sondern ein Ende der Auseinandersetzungen verlangt. Ein bewaffneter Einsatz nach dem Golfkriegsmuster würde, so hat sich ja gerade während des Krieges gegen den Irak gezeigt, aber genau diese Bevölkerung treffen. Darüber hinaus führt ein militärisches Eingreifen zu keiner Befriedung. Auch dies ist eine Lehre des Golfkriegs. Man sollte daher viel eher versuchen, die Proteste der Menschen in Belgrad zu unterstützen und zu stärken. Beispielsweise dadurch, dass der UNO-Generalsekretär nach Vorbild des französischen Präsidenten die Demonstranten in Belgrad besucht. Ferner ist es zwingend notwendig, die Deserteure gerade auch der serbisch dominierten Bundesarmee im Ausland, also auch hier in der Bundesrepublik, freie Einreise und uneingeschränktes Aufenthaltsrecht zu gewähren. Denn immerhin sind sie es, die versuchen, den Krieg durch aktives, mit erheblichen Gefahren für das eigene Leben verbundenes Handeln ein Ende zu bereiten. Abschließend bliebe noch die Bemerkung, dass auch ein Einsatz von Blauhelmen die Zustimmung aller am Konflikt beteiligter Parteien voraussetzt, also grundsätzlich die Bereitschaft zur gewaltfreien Austragung von Konflikten vonnöten ist. In einer solchen Situation könnten dann aber auch unbewaffnete Vermittler tätig werden.
Gewalttätige Ausschreitungen heute Morgen in Köln. Zwei besetzte Häuser waren ins Visier der staatlichen Stellen geraten. Nun sind AZ wie auch Mauritius geräumt. Mit massivem Aufgebot waren Sonderpolizeieinheiten angerückt. Sie schlugen kurz und klein, was sich ihnen in den Weg stellte, nahmen vorsorglich auch schon mal den einen oder die andere fest. Eine kurze Schilderung der Vorgänge von einem Augenzeugen aus Köln.
Das, was da geräumt worden ist, damals auch noch im Zentrum, halt, in Ehrenfeld besetzt war. Das ist mittlerweile das dritte, was in Ehrenfeld besetzt worden ist, nach der Weißhausstraße, die ja 4 Jahre besetzt war. Das erste war nach 5 Tagen geräumt worden, das zweite war 12 Tage gewesen und das stand jetzt seit 5 Wochen. Das war alles als Tracks beieinander gewesen. Und da waren in 5 Wochen fast täglich Konzert gewesen. Das ist eine alte Drogenfabrik gewesen, die besetzt war mit dem Wohnhaus, wo ideale Verhältnisse eigentlich für Konzert, Kultur und eventuell auch für eine Schule, noch eine freie Schule reinzubringen, die sich auch eventuell angeklingt hätten, wenn Vertrag da gewesen wäre oder ähnliches. Und da war halt vorgestern bekannt, dass es geräumt werden sollte, weil wohl der Besitzer schon die Wachmannschaft bestellt hatte für halt Mittag und dann war klar, dass es geräumt wird. Dann war gestern ein großes Konzert und es waren jetzt halt morgen noch bei der Räumung halt Straßensperren schon da gewesen und etwa 50 Leute waren da und das war jetzt dann halt auch mit Räumpanzern angerückt und hat halt direkt alles platt gemacht. Und dem Mauritiuswall, dem Haus, das jetzt seit 2,5 Jahren besetzt ist, wo es ist vorne ein Wohnhaus, wo etwa 20 Leute drin wohnen, und hinten sind drei Hallen, wo von zwei Hallen bewohnt sind, wo auch noch etwa 50 Obdachlose und so die Panzer, wo sehr viele Panzer drin gewohnt haben. Und unten im Keller war halt ein Konzertraum, und da war jetzt seit gutem Jahr also regelmäßig Konzert auch, Subkultur in Mauritiuswall, wo halt auch zweimal die Woche Konzerte waren, wo halt auch ziemlich große Konzerte teilweise waren, also mit 2000 Leuten, die teilweise da gekommen waren. Und das war halt jetzt auch ziemlich heftig, weil es halt beides gleichzeitig geräumt worden ist, zumal in dem einen natürlich schon kein Mensch war, weil die Räumung des anderen erwartet worden ist.
Könnt ihr denn einschätzen, wieso es überhaupt jetzt zu diesen Räumungen kam? Was wollen denn die Kölner Verwaltungsleute oder was wollen die denn jetzt im Moment durchsetzen? Sind es irgendwelche Umstrukturierungspläne, wo die besetzten Häuser im Weg sind, oder weshalb kommt es jetzt auf einmal so geballt?
Teils. Also einerseits, das stimmt zum Mauritiuswall, da war jetzt, glaube ich, seit über einem halben Jahr schon Räumungstitel. Das andere war ein Räumungstitel jetzt seit 2 Wochen da. Und es gibt noch den Baubeinplatz, der auch einen Räumungstitel hat, der aber was dann noch steht. Und der Mauritiuswall, der steht halt in einem Bereich, wo früher die reine Wohnbebauung war und beziehungsweise kleine Gewerbebetriebe, wie halt zum Beispiel dieses Garagentor, was hinten dran ist. Und da werden halt momentan, wird halt kalt saniert, sprich wird alles abgerissen, komplett und neu hochgezogen, und da werden halt Bürohäuser und da Apartmentwohnungen hingezogen. Das soll also da auch am Mauritiuswall passieren. Im AZ, das ist halt in allen Arbeiterviertel da, wo das passiert, wo halt im angrenzenden Bereich von der Innenstadt momentan ein Megapark hochgezogen wird, also ein riesengroßes Teil, wo also ein alter Güterbahnhof vorgenommen wurde, wo halt Luxuswohnungen natürlich dann auch daneben angebracht werden, und dementsprechend ist die Fabrik, die halt da geschlossen hat, das war eine Konservenfabrik, soll halt auch komplett abgerissen werden und sollen halt auch Luxuswohnungen hingestellt werden. Das heißt, es wird halt nach und nach auch jetzt dieses letzte Arbeiterviertel, was man kann, wird sich nach und nach jetzt auch nicht strukturiert.
Was habt ihr jetzt vor zu machen? Gibt es jetzt heute Abend nochmal eine Kundgebung oder dergleichen?
Ja, ist natürlich klar, dass angesetzt worden ist. Das ist auch von vornherein klar, wenn das autonome Zentrum geräumt wird, dass um 18 Uhr heute Abend ein Leben stattfinden wird. Was dann passiert, werden wir erstmal sehen. Und ist natürlich klar, dass natürlich die Wut jetzt momentan, weil beides gleichzeitig und mit einer dermaßen Gewalt geräumt worden ist, dass auch Leute abgerissen worden sind, die nur sich beschwert haben, die Bullerei vorgeht, also das war also sehr, sehr schlimm.
Schnelle Brüder, Super Phoenix in Grimalwil bleibt ausgeknipst. Symbolträchtiger hätte das Ende des Atomreaktors von Malwil nicht ausfallen können. Beinahe exakt 15 Jahre, nachdem der 31-jährige Physiklehrer Vital Michalon bei einer Demonstration auf dem Bauplatz von einer Offensivgranate der französischen kasernierten Polizei CAS getötet oder besser ermordet wurde, beschloss die Regierung gestern Abend, den wegen Pannen und Schäden seit einiger Zeit stillgelegten Plutoniumreaktor vorläufig nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Das Verfahren soll nun neu aufgerollt werden, was nicht nur AtomgegnerInnen als endgültiges Aus einschätzen. Am 31. Juli 1977, vor 15 Jahren also, fand eine Großdemonstration am geplanten Bauplatz von Super Phoenix statt. Dabei waren 50.000 Demonstranten aus Frankreich, der Schweiz und der Bundesrepublik und ca. 20.000 schwer bewaffnete Polizisten. In einem Artikel der damaligen Anti-AKW-Zeitschrift aus dem Dreieckland mit dem Titel »Was wir wollen« vom 6. August 1977 heißt es dazu:
Man kann es nur als brutales, grausames Verbrechen bezeichnen, dass die französische Bürgerkriegspolizei CRS Offensivgranaten in die demonstrierenden und zum größten Teil friedfertigen Menschenmengen reingeschossen hat. Und wie jeder Verbrecher seine Tat vertuschen will, so hat auch die CRS versucht, ihre Tat runterzuspielen. Presse und Regierungen halfen mit, den Mord zu vertuschen, sie gratulierten den Polizisten zu ihrem Einsatz.
Und weiter unten?
Wir sind zutiefst betroffen von dem gewaltsamen Tod unseres Freundes Vital Michalon, der bei Malwil durch den Polizeiterror gestorben ist. Sein Tod ist der Beweis dafür, dass die internationale Atomindustrie und die Regierungen bereit sind, über Leichen zu gehen, um ihre Wahnsinnsprojekte durchzusetzen.
Super Phoenix wurde gebaut. war aber die meiste Zeit seiner Lebensdauer wegen Pannen und Reparaturen abgeschaltet. Auf gerade 6 Monate brachte er es in Betrieb, 6 Monate für ein Menschenleben und mehrere Schwerverletzte durch die Granaten. Bisher, das heißt bis noch vor wenigen Wochen, hatte die französische Regierung eisern an ihrem Brüderkonzept festgehalten. Lieferte er doch auch waffenfähiges Plutonium für die Atomstreitmacht, auf die alle Präsidenten und Generäle bisher so stolz waren. Doch zuvor noch kurz ein Blick in die Geschichte des Widerstands. Schon 1971 fanden die ersten Widerstandsaktionen gegen den Super Phoenix statt. 1976 gab es in Malville eine Großdemonstration mit über 20.000 Menschen, wobei der Platz besetzt werden konnte. Die französische Bürgerkriegspolizei räumte den Platz jedoch 4 Tage später mit äußerster Brutalität. Seit Herbst 1976 arbeiteten die Komitees an der Vorbereitung einer neuen Großaktion im Sommer 1977. Zur selben Zeit wehrten sich auch Menschen in der Bundesrepublik gegen den schnellen Brüter in Kalkar, gegen Gronde, Brockdorf und Wiel. Da Malville ein internationales Projekt darstellte, sowohl in politischer, wirtschaftlicher als gerade auch militärischer Hinsicht, formierte sich auch der Widerstand dazu international. Dass dies die französischen Behörden und der Atommafia ein Dorn im Auge war, zeigte sich an der Diffamierungskampagne im Vorfeld der großen Protestdemonstration. Von deutschen Terroristen und Terroristinnen war da die Rede und von der zweiten Besetzung nach den Nazis durch die deutschen Atomgegnerinnen. Über Jahre hinweg blieb dieser Widerstand präsent. Jede Panne, jede notwendige Reparatur, jede Abschaltung ließ den Ruf nach dem endgültigen Aus laut werden. 1981 bereits im Wahlkampf hatte François Mitterrand das Ende der Brütertechnologie verkündet, seine Versprechungen als Präsident jedoch schnell wieder vergessen. Antoine Wächter, ein französisches Mitglied der dortigen Grünen, führt den jetzigen Beschluss, der zwar formal nur den Aufschub, faktisch aber das Ende bedeutet, denn auch auf den beharrlichen Widerstand in Frankreich und der Schweiz, Genf liegt 70 Kilometer entfernt, zurück. Mindestens ebenso wichtig dürfte jedoch der Umstand sein, dass in heutigen Zeiten der Milliardenaufwand für wenige Kilo Bombengrundstoff nicht mehr so leicht zu vermitteln ist. Die längst erfolgte Aufgabe des bundesdeutschen Brüterexemplars Kalka deutet in dieselbe Richtung. Nichtsdestotrotz ist den Aktivisten von Contratom aus Genf, der dortigen Anti-AKW-Bewegung, ihre Freude nach so langen Jahren des Kampfes zu gönnen.
Nous voulons l'apprendre. On a remporté une victoire historique. Contratom et tous les antinucléaires de Genève, de Suisse, de France, d'Europe, on a gagné. Crémalville ne redémarrera pas, ne redémarrera plus. Des années de lutte ont été couronnées par cette victoire réellement historique. Nous la fêtons, venez-y avec nous, nous la fêtons mardi 30 juin, dès 18h, à la place Neuve. Venez avec de quoi boire, de la musique, de quoi manger, ce sera une fête mémorable. Vous pouvez tout.
Wir haben es soeben erfahren. Wir haben einen historischen Sieg davongetragen. Contratom und alle Atomgegner der Schweiz, Frankreichs, Europas. Wir haben gewonnen. Case Malville wird nicht mehr in Betrieb gehen, wird nie mehr in Betrieb gehen. Jahre des Kampfes wurden durch diesen wirklich historischen Sieg gekrönt. Das feiern wir. Kommt mit uns, wir feiern ihn Dienstag, 30. Juni, ab 18 Uhr auf der Place Neuf. Kommt mit Getränken, Musik, was zu essen. Das wird ein unvergessliches Fest werden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Juni 1992.
Noch 184 Tage bis zum Mädchenhaus. So der Titel einer Veranstaltung heute Abend in der Freiburger Uni, veranstaltet von der Vereinigung für feministische Mädchenarbeit. Über Aktivitäten, die bislang schon gelaufen sind, über das, was für die Zukunft geplant ist, sowie über die Zielsetzung eines Mädchenhauses, führten wir ein Gespräch mit Martina, eben von der Mädchenhausinitiative.
Unsere Geschichte ist so, dass es zuerst den Mädchentreff Freiburg gab, Verein für feministische Mädchenarbeit. Denn der hat sich vor 6 Jahren gegründet und der hatte zum Ziel, einen offenen Mädchentreff in Freiburg durchzusetzen. Das heißt, ein Treff, wo nur Mädchen reinkommen mit Kaffee und Kursen. Dann ging es so weiter, dass vor etwa 2 Jahren die Mädchentreff-Initiative und Wildwasser zusammen ein Mädchenhauskonzept entwickelt haben, aus den Erfahrungen beider Gruppen, aus ihrer Arbeit und auch parallel zu der bundesweiten Mädchenhausbewegung.
Ihr habt vor, ganz unterschiedliche Aspekte und Angebote zu realisieren. Was soll das denn im Einzelnen sein?
Das Mädchenhauskonzept, das sieht so aus, dass wir uns als ersten Bereich eine Kontakt- und Informationsstelle vorstellen. Da soll viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, um unser Konzept vorzustellen und auch um die Finanzierung für das ganze Projekt zu bekommen.
So ein bisschen die Verbindung nach außen, um die Ideen, Zielsetzungen, auch das, was ihr vorhabt, auch nach außen zu tragen, Konzepte zu diskutieren, so in die Richtung?
Ja, genau. Also unser Konzept nach außen zu tragen, auch Multiplikatorinnenarbeit zu machen.
Was sind das?
Das ist Arbeit mit Pädagoginnen, die auch mit Mädchen arbeiten, zum Beispiel in Jugendzentren oder in anderen Einrichtungen, in Wohngruppen.
In dem zweiten Bereich wollt ihr konkret mit Mädchen selbst dann arbeiten, zum Beispiel das Angebot von einer offenen Tür habt ihr in eurer Konzeption drin. Wie sieht dieser Bereich dann aus?
Das wäre dann der nächste Bereich, der Mädchentreff. Das ist dann wirklich für die Mädchen. Da soll es dann einen Kaffee geben, eine offene Tür. Es kann auch Gruppen geben oder Kurse, je nach den Wünschen der Mädchen dann eben auch. Das kann auch selbst verwaltet werden von den Mädchen. Also da ist es uns schon wichtig, nicht nur für Mädchen was anzubieten, sondern dass die sich da eben selber auch einbringen und dass die ihren Raum so gestalten, wie sie es gerne hätten. Und dass sie dann auch Wünsche einbringen nach bestimmten Kursen oder dass in der Werkstatt Fahrradreparaturkurse laufen, Werkkurse, Selbstverteidigungskurse oder auch verschiedene Gesprächsgruppen laufen.
Als weiteren Punkt hattest du vorhin Beratung angesprochen für Mädchen, die sich in Krisensituationen befinden, oder worauf soll das Angebot zielen?
Ja, die Beratung, die wird bestimmt ab und zu im Treff auch schon stattfinden, wenn einfach Mädchen mit persönlichen Problemen kommen oder auch wenn sie Informationen brauchen für die Schule, wie es weitergehen soll, Ausbildung. Und dann ist es aber auch der dritte Bereich des Mädchenhauses, die Mädchenberatungsstelle, wo eben dann konkret Informationen gegeben werden können zur Schule, Ausbildung oder wo Mädchen kommen können, wenn sie Probleme haben mit ihren Eltern oder Freund oder was eben sonst auch immer noch zu beraten ist und auch zu helfen sein kann, dass Mädchen eben aus einer Lebenssituation, aus einer Wohnsituation raus wollen und eine weitergehende Hilfe brauchen.
Als Endphase oder als das, was er als Zielsetzung letztendlich anstrebt, hat er dann auch zwei Formen von, sagen wir mal, Zuflucht geben, Zufluchtsmöglichkeit geben vor. Kannst du es vielleicht auch nochmal schildern?
Das wäre dann als vierter Bereich die Zufluchtswohnung, wo wir Mädchen, die nicht mehr zu Hause leben wollen, weil sie zum Beispiel einer Missbrauchs- oder einer Gewaltsituation entkommen wollen, hingehen können und dort für eine gewisse Zeit anonym wohnen. Oder auch Mädchen, die auf der Straße leben, da auch hingehen können und dort wohnen können. Und weil die Zuflucht dann nur vorübergehend ist, dann müssen sich noch längerfristige Wohnmöglichkeiten anschließen. Das heißt betreute WGs.
Was bewegt euch denn aus eurer feministischen oder pädagogischen Sicht heraus überhaupt, so eine ganz gezielte Mädchenarbeit zu machen? In der Vergangenheit wurde immer eher daraufhin gearbeitet, Koedukation zu praktizieren, was ganz früher aus kirchlicher Sicht irgendwie propagiert wurde, getrennt geschlechtliche Erziehung oder auch Schule. Führt ihr das jetzt durch die Hintertür wieder ein oder fordert es wieder?
Nee, wir wollen bestimmt keine Erziehung im alten Stil mit strikter Trennung der Geschlechter. Es ist ja auch so, dass die Mädchen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel in der Schule oder auch in ihrer Freizeit, ganz arg viel auch mit Jungs zu tun haben, aber auch mit Mädchen zu tun haben. und dass es ganz viele Bedürfnisse auch gibt von Mädchen, wo sie sich eben nur mit Mädchen zusammentun wollen. Und das möchten wir ihnen in den verschiedenen Angeboten ermöglichen. Also es ist uns wichtig, ihnen einen Freiraum zu verschaffen. Und es soll auch eine Wahlmöglichkeit sein, ein Angebot für sie. Das ist ja nicht zwingend. Und es gibt viele Einrichtungen, auch wo sie mit Jungs zusammen sein können.
Seht ihr denn ganz konkret gefragt Perspektiven, die Sache in Freiburg realisiert und durchgesetzt zu kriegen? Ich sag mal von Finanzen, gibt es da in der Verwaltung Leute, die vielleicht Bereitschaft signalisiert haben, Geld rüberzuschieben, vielleicht eine Stelle zu finanzieren? Oder geht ihr über einen Gemeinderat? Wie sieht es denn bei euch, sag mal, auf der Seite von den Perspektiven aus?
Das sieht im Moment schwierig aus. Wir haben einen Finanzantrag gestellt an die Stadt Freiburg, an die Verwaltung zunächst, für die Einrichtung der Kontakt- und Informationsstelle. Von der Verwaltung ist der Antrag auch jetzt abgelehnt worden, mit der üblichen Begründung, dass für neue Projekte kein Geld vorhanden sei. Dann betreiben wir natürlich auch Lobbyarbeit im Gemeinderat, mit der linken Liste, mit den Grünen, mit der SPD, wo auch immer mal wieder Unterstützung signalisiert wird. Aber letztendlich ist es sehr schwer, auch über den Gemeinderat dann eine Mehrheit zu bekommen, um an Geld ranzukommen.
Trotzdem ist der Titel eurer Veranstaltung heute Abend 184 Tage bis zum Mädchenhaus nicht nur mit einem Fragezeichen, sondern auch einem Ausrufezeichen versehen. Also ein gewisser Optimismus, den habt ihr eben doch noch. Vielleicht kannst du zu dieser Veranstaltung heute Abend, Dienstagabend um 8, nochmal ein bisschen was sagen, was da laufen wird. Ihr habt ja auch eine Referentin eingeladen.
Also zu dem Titel wollte ich gerade noch mal sagen, 184 Tage bis zum Mädchenhaus. Das sind die Tage von heute bis zum 1. Januar 1993. Und für den Tag planen wir die Kontakt- und Informationsstelle, falls wir das Geld bewilligt bekommen. Dann zum Vortrag. Ich werde da zunächst ein Eingangsreferat halten und noch mal das Konzept des Mädchenhauses darstellen. Dann macht die Anita Heiliger einen Vortrag zu Prinzipien feministischer Mädchenarbeit und auch zum Mädchenhauskonzept und zur Mädchenpolitik, zur feministischen Mädchenpolitik. Und im Anschluss daran wollen wir dann nochmal auf die Situation in Freiburg eingehen, auf unsere Arbeit und auf die Arbeit von autonomen Frauen- und Mädchenprojekten, auf die Finanzlage, auf Raumlage.
Wer also Interesse hat, Näheres über euch zu erfahren, kann heute Abend auf die Veranstaltung kommen, kann sich da wohl auch noch weitergehend informieren oder wie sonst noch Kontakt zu euch aufnehmen?
Wir treffen uns jeden Montag von 18 bis 20 Uhr im Frauenzentrum, das ist in der Schwarzwaldstraße 107. Frauen, die Lust haben mitzuarbeiten oder die sich einfach mal informieren wollen über unsere Initiative, die können entweder da hinkommen oder telefonisch Kontakt aufnehmen, 33339.
Die Veranstaltung wurde uns vorhin nochmal erinnert. Rein telefoniert ist übrigens für Männer und Frauen.
Über zunehmenden Rechtsradikalismus in der deutschen Bevölkerung muss hier im Info genauso berichtet werden wie über entsprechend ausländerfeindliche Politik hier in der Bundesrepublik und in den Medien. Dennoch versuchen wir gerade vom Dienstagsinfo auch immer wieder Gegenaktionen aufzugreifen. Eine davon könnte sein, eine Videoauswahlliste, die jetzt von der Medienwerkstatt Freiburg herausgegeben wurde mit dem Titel Rechtsradikalismus in der BRD. Diese Broschüre, die für 2 Mark bei der Medienwerkstatt zu erhalten ist, enthält verschiedene Filme zum Rechtsradikalismus, die bei der Medienwerkstatt für 50 Mark auch zu beziehen sind. Wir sprachen heute Morgen oder beziehungsweise heute Mittag mit Wolfgang Stegel von der Freiburger Medienwerkstatt. Zuerst mal zu dem Themenpunkt, was denn neben den vielen anderen Angeboten, Forschungsstudien, Bücher, Zeitschriften oder Vorträge zum Thema Rechtsradikalismus, Film für einen spezifischen Vorteil hat in der Sache Aufklärung zum Rechtsradikalismus.
In jedem Fall, also allein vom medialen Aspekt her schon mal. Ich meine, Bücher sind Bücher und Zeitschriften sind Zeitschriften. Und damit erreichst du letztendlich Individuen und keine Gruppen oder keine lockeren, größeren Zusammenhänge, wo vielleicht dann auch sowas wie eine Diskussion entstehen könnte. Veranstaltungen zu machen ist ein anderer Punkt. Nur dazu brauchst du entweder gute Referenten, oder als Aufhänger dann eben einen guten Film. Und leider Gottes ist es so, dass du auch bei politischen Veranstaltungen inzwischen ohne einen sogenannten Aufhänger, ohne einen Publikumsanreiz kaum noch Veranstaltungen machen kannst. Sei es in Form eines Namens, der dann halt referiert, oder halt in Form eines Films, der zu Eingang gezeigt wird und vielleicht dann noch begleitet wird mit ein paar Vorworten oder Erklärungen hinterher und dann in eine Diskussion übergeht.
Kommen wir jetzt vielleicht doch auf die einzelnen Filme. Was mir beim Durchlesen von diesem Programmheft aufgefallen ist, dass man sie schon so in mindestens 3 bis 4 Kategorien einteilen könnte. Und eine ist so diese Kategorie, wo der Filmemacher oder die Filmemacherin mit Republikanern oder sonstigen Rechtsradikalen eine Zeit lang durch die Gegend gezogen ist. Ich muss sagen, ich kenne alle Filme nicht, deswegen einfach so die Nachfrage nochmal. Es gab eine Zeit, würde ich schätzen, von einem halben, dreiviertel Jahr, wo kein Privatsender ausgekommen ist, ohne mindestens einmal so eine Ich-war-dabei-Reportage, wo sie den Dingen auch durch die Presse viel Geld dafür gezahlt haben, um mal ordentlich mitfilmen zu können. Unterscheiden die Filme sich ganz wesentlich von diesem, würde ich jetzt mal sagen, propagandistischen Trick, auch von den Privatmedien, da originäres Material liefern zu wollen? Unterscheiden die Filme, die ihr jetzt hier im Verleih habt, sind die da ganz grundsätzlich anders?
Aber das ist jetzt schwer zu vergleichen, weil ich nicht weiß, auf was für einem Hintergrund da jetzt du diese Filme beurteilen willst. Ich finde, also gut, in dieses Schema von wegen Ich war dabei passt zum Beispiel dieser Film mit den Republikanern von dem Michael Schomers, Republikaner auf Zeit, der eben 7 Monate lang bei den Republikanern war und die begleitet hat. Für mich ist es aber ein Beispiel, wo jemand dabei war und sich der Diskrepanz und der Widersprüchlichkeit seiner Aktion eigentlich bewusst war und das auch problematisiert hat im Film. Also der das auch tatsächlich geschafft hat, wirklich die einzelnen Stationen und diese ganzen Mechanismen, die in so einer Partei abgehen und diese Gruppenzwänge, die dort stattfinden, der das versucht hat zu vermitteln und meiner Meinung nach auch geschafft hat, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und der aber auch seine Rolle dabei ein bisschen problematisiert hat. Das ist vielleicht der Unterschied. Ja. Vielleicht auch, wir haben ja schon noch einen anderen Film von der Nürnberger Gruppe im Verleih über die Republikaner. Ja. Unser Programm heißt Deutschland, der quasi von Ende 90 ist. Die haben aber damals so eine Gratwanderung versucht, eben sich als Filmemacher, als eigenständige Person, die eine eigene Meinung hat, völlig rauszuhalten, sondern haben wirklich versucht, nur ein Porträt zu machen, während er schon ganz klar hingeht und sagt, okay, ich benutze die Republikaner, um A, darauf hinzuweisen, was sie machen, um das mal offen zu legen und dann natürlich aber auch meine Position ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Also ein sehr subjektiver Film auch für mich.
Ähnliches bei diesem Michael Schmidt-Film, Wahrheit macht frei, oder?
Der Wahrheit macht frei, das ist eine längere Sache, der hat also bestimmt 2 Jahre lang recherchiert, und zwar ging es dem nicht nur um einen Aspekt dieser rechten Szene, sage ich mal, in Deutschland, sondern ihm ging es vor allem um die europaweite Vernetzung, die es tatsächlich gibt, wie der Film ganz toll zeigt. Also der wirklich den Spuren nachgegangen ist und es geschafft hat, so dieses Netz darzustellen, was sich halt über die USA, über Schweden, über Frankreich, Italien und BRD, also ja, weltweit wäre übertrieben, aber zumindest mal europaweit und westliche weltweit einfach geknüpft hat, dieses Netz. Und ihm ist es gelungen, quasi da einzudringen in dieses Netz, unter dem Vorwand, sagen wir mal, eine Reportage zu machen mit den Leuten. Letztendlich aber haben die sich erhofft, eine eigene Geschichte zu machen, und sein Glück war vielleicht, dass er sich an diesen Michael Kühnen ranmachen konnte, der wohl schon wusste, dass er nicht mehr allzu lange lebt. Er starb dann auch an AIDS, ich weiß nicht mehr genau wann, und der halt versucht hat, sich eine Art Denkmal zu schaffen mit dem Film. Und das hat dem Michael Schmidt letztendlich dazu gedient, also wirklich in
Ängste, Hinterstuben zu kommen von diesem Netz, also wirklich mit den oberen Leuten da in Kontakt zu kommen, die aufzuspüren, mit denen zu reden, zum Teil auch dann mit verdeckter Kamera zu filmen. Und gut, irgendwann war es dann wirklich hart an der Grenze, da musste er einfach abhauen, weil es zu brenzlig wurde und er ist seitdem auch in Schweden und muss also sich sehr vorsichtig bewegen, wenn er in der Bundesrepublik sich befindet, weil klar ist, dass die Leute halt hinter ihm her sind einfach.
Ein anderer Teil, der sich nicht mit diesen offiziellen Parteistrukturen beschäftigt, sondern an dem Punkt, wo ich finde, wo auch so langsam eine spannende Diskussion aufbricht, das ist mit diesen Jugendbanden. Ich glaube, es sind drei Filme, die mehr oder weniger zu diesem Thema sind. Wie sind das, also für mich so nachvollziehbar, entsteht erst langsam so eine Diskussion, also auch gerade von den Berlinern, die neulich hier mal ein bisschen reingetragen, zu gucken, wo sind da schon wirklich gefestigte rechtsradikale Weltbilder oder wo geht es auch um eine jugendliche Protestbewegung und sowas. Wird das denn in den Filmen auch thematisiert oder sind die zu früh dafür gemacht worden, um diese Diskussion schon runter?
Nee, ich finde gerade der Letzte, dem geht es genau darum, das aufzubrechen. Also das sind zwei Frauen, die letztendlich gar nicht mehr auf dem filmmacherischen Aspekt an die Sache herangegangen sind, sondern die machen eine Medienwerkstatt und die wollten eigentlich so eine projektorientierte Videoarbeit machen mit den Jugendlichen. Letztendlich gar nicht im Kopf gehabt, dass da ein Film bei rauskommt. Und nachdem sie ein halbes Jahr dieses Projekt gemacht haben, sind sie dann auf die Idee gekommen, Mensch, eigentlich ist das so eine spannende Sache und eigentlich haben wir so einen Draht jetzt zu den Jugendlichen gefunden, dass es möglich wäre, einen Film zu machen, wo die wirklich mal offen ausreden, ohne jetzt unter diesem Medienaspekt den geilen Fernsehreportern irgendwas ins Mikro zu plappern gegen Kohle, sondern wirklich von sich aus zu erzählen, warum, weshalb, wieso sie eigentlich so sind, wie sie sind und so eine Meinung haben, wie sie haben.
Und dass dabei gar keine gefestigten Weltbilder dahinter steckt, das sei in dem Film auch noch deutlich zu sehen. So, jedenfalls Wolfgang Stickel. Weiter ein letzter Teil dieser ganzen Filme ist eine Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus und Nationalsozialismus und dem Widerstand dagegen. Die ganzen Filme, wie gesagt, in der Broschüre Rechtsradikalismus in der BRD für 2 Mark bei der Medienwerkstatt zu erhalten. Und alle Filme, darauf wies Wolfgang Stickel auch nochmal hin, sind explizit für Veranstaltungen auszuleihen. Alle auf VHS können tagelang ausgeliehen werden. Kosten trotzdem nur 50 Mark. Besonders ans Herz gelegt seien nochmal Die Wahrheit macht frei von Michael Schmidt, Brigitta Karlström und im schwedischen Fernsehen aus dem Jahre 92. Der Film dauert 60 Minuten. Republikaner auf Zeit, 7 Monate als Republikaner von Michael Schirmer vom Pick-up-Film Köln, 58 Minuten aus dem Jahr 91. Und schließlich von Gewalt halte ich nicht viel, aber mit Gewalt reicht so eine Menge von Gabriele Mauch und Karin Rädlich, Weiwag Video e.V. Berlin. Auch aus dem Jahr 91, 55 Minuten, wie gesagt, alle Filme bei der Medienwerkstatt Freiburg in der Konradstraße 20 zu erhalten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Juni 1992.
Vorbei ist mit der so viel gerühmten bayerischen Gemütlichkeit, wenn es um den Umgang mit Gegnern, mit politischen Gegnern, von Landesregierung und deren Gästen geht. Wenn sich die Chefs von gerade mal 7 Staaten das Recht herausnehmen, über das Schicksal von Millionen von Menschen zu entscheiden, ohne in irgendeiner Weise demokratisch legitimiert zu sein, muss der Protest und der Widerstand dagegen kriminalisiert werden. In München sieht es so aus. In einer Presseerklärung der bundesweiten Vorbereitungsgruppen gegen den Weltwirtschaftsgipfel heißt es:
Am vergangenen Donnerstag untersagte der OB dem Kommunalreferenten Georg Welsch die Bereitstellung städtischen Geländes für die Unterbringung von Kritikern und Kritikerinnen des Weltwirtschaftsgipfels. Dies kommt faktisch einem Aufenthaltsverbot für eine breite gesellschaftliche Opposition gegen die von den G7-Staaten dominierte Weltordnung gleich. Da die Polizei vermutlich gegen die Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen, vorgehen wird, provoziert Kronawitter eine Zuspitzung der Situation, durch die dann das Demonstrationsrecht massiv behindert und die anreisenden Gegner und Gegnerinnen vorab kriminalisiert werden. denn zigtausende kritische und widerständische Menschen werden sich diesen antidemokratischen Versuch der kalten Aussperrung nicht bieten lassen und trotz allem ihr Recht auf Protest wahrnehmen. Hierzu gehören Diskussionen und die Veränderung der herrschenden Weltwirtschaftsordnung, genauso wie die Teilnahme an der geplanten Großdemonstration und anderen vielfältigen Gegenaktivitäten.
In Nürnberg, eine alte SPD-Hochburg, werden gleich Veranstaltungen verboten und gestürmt. Wie dies am vergangenen Freitag geschah, erzählt uns jemand von Radio Z in Nürnberg. 20 Vereine und Organisationen, zusammengeschlossen im Nürnberger Bündnis gegen den Weltwirtschaftsgipfel, hatten zu einer Veranstaltung im KOM, einem Nürnberger Jugendzentrum, aufgerufen.
Es waren ca. 150 Besucher und Besucherinnen im KOM-Festsaal, unter anderem auch einiges an Prominenz, also der Hans-Günther Schramm, der ist Landtagsabgeordneter der Grünen im Bayerischen Landtag, dann der Thomas Ebermann, der im Bundesvorstand von den Grünen mal war. Es war eine Rechtsanwältin aus Nürnberg da und ein Vertreter des Bündnisses. Diese vier Leute sollten also Redebeiträge halten. Es war dann so, dass bereits vor dem KOM und auch im KOM sowohl örtliche Beamte eben waren, als auch, ich würde mal sagen, ungefähr 100 Beamte aus Unterstützungskommandos. Ich glaube, die waren aus Würzburg und aus München. Also es sind halt Sondereinheiten der Polizei, die ja speziell ausgebildet sind in Kampftechniken, die eine Sonderausbildung, denke ich, auch in politischer Hinsicht bekommen und die halt sehr gerne und sehr häufig bei Veranstaltungen von systemkritischen Leuten eben eingesetzt werden. Es war dann so, dass eben zum Beispiel der Hans-Günther Schramm und die Chefs aus dem KOM mit den Polizisten eben verhandelt haben gesagt, sie möchten also nicht, dass da Beobachter entsandt werden, die kommen einfach nicht rein. Das war auch ein Beschluss aus dem Bündnis, aber die Polizei hat eben darauf gepocht, teilzunehmen, da wurde die Veranstaltung aufgelöst. Und der größte Teil der Leute, die dann da eben waren, sind dann ins Stadtteilzentrum Desi gegangen. Das liegt, was weiß ich, ungefähr 2 Kilometer weiter weg, zu einer geschlossenen Veranstaltung. Also da waren Einladungskarten vorhanden und nur wer eine Einladungskarte hatte, kam da rein. Und dann ging das eben das Ganze wieder los. Die Polizei war praktisch gleichzeitig mit den Leuten dann vor der Desi und hat eben wieder Einlass begehrt.
Ich hatte aber keine Einladungskarte.
Hatte natürlich keine Einladungskarte. Der Hans-Günther Schramm hat dann auch gesagt, er betrachtet es als Hausfriedensbruch, wenn die Beamten eben darauf bestehen würden, in den Saal von der Desi reinzugehen. Sie haben aber gesagt, sie hätten keinerlei Verhandlungsspielraum und die Order, unverzüglich die Veranstaltung aufzulösen, falls sie doch begonnen würde. Die Veranstaltung hat dann begonnen, hat ungefähr 20 Minuten lang gedauert. Es saßen ca. 100 Leute im Saal. In der ersten Reihe zum Beispiel eine Frau mit einem kleinen Baby und da ist irgendwann halt dann die Tür aufgegangen. Es sind, würde ich mal schätzen, 50 bis 70 USK-Beamte in den Saal gerannt, haben sofort angefangen, ihre Knüppel zu ziehen und Stühle zu nehmen und auf die Leute eben einzuschlagen, die versucht haben, sich dann durch die Hintertür ins Freie eben zu flüchten. Es wurden 3 Leute, hatten Kopfverletzungen, also Platzwunden am Kopf, mussten in der Klinik behandelt werden. Andere Leute sind auch verletzt worden und im Lauf der Nacht sind dann eben 6 Leute festgenommen worden. Denen wird Landfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand vorgeworfen. Die sind dann auch auf die Wache eben gebracht worden und bis nachts um 2 da festgehalten worden.
Ein weiterer Tatbestand, der bayerischen Polizei vorzuwerfen ist, ist die Behinderung von einheimischen Journalistinnen und Journalisten. So wurde eine Journalistin, obwohl sie sich eindeutig mit Presseausweis kenntlich zeigte, festgenommen und festgehalten. Dazu heißt es in einer Presseerklärung von Radio Z Nürnberg:
Das Vorgehen der Einsatzkräfte stellt einen schweren Eingriff in die Pressefreiheit dar. Auch wenn es verständlich ist, dass der Polizei nicht daran gelegen ist, dass ein auch nach Aussagen von einem Mandatsträger des Bayerischen Landtags harter und unverhältnismäßiger Räumungseinsatz von der Presse kritisch gewürdigt wird, so konnte man zumindest in den letzten Jahren davon ausgehen, dass die Grundrechte der Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit von der Nürnberger Polizei respektiert werden. Das Vorgehen der Polizei legt den Verdacht nahe, dass in Nürnberg während des Weltwirtschaftsgipfels der Ausnahmezustand verhängt wird. Dass die Nürnberger Polizei dabei unter dem Druck aus München gehandelt haben soll, macht ihr Vorgehen in unseren Augen nicht besser.
Wie Nürnbergerinnen und Nürnberger mit diesen massiven, dennoch aber von oben gedeckten Rechtsbrüchen der Polizei umgehen, noch einmal im Folgenden.
Also es war am vergangenen Samstag dann so, dass auch ein internes Treffen stattfinden sollte im Café Molotow im Komm, wo dann auch plötzlich USK-Beamte eben im Gang aufgetaucht sind. Das hat die Leute aber nicht weiter gekratzt. Die sind dann halt auf den Stadtteil festgegangen und haben dort ungestört halt ihr Treffen abgehalten. Also ich denke, dass das ja eigentlich am Widerstand oder am Widerstandswillen irgendwie überhaupt nichts ändert, dass man sich halt Formen einfallen lässt oder einfallen lassen muss, wie man trotzdem zu diesem Thema einfach inhaltlich arbeiten kann, wie man auch irgendwie eine Mobilisierung hinkriegt. Ich glaube, das wird auf alle Fälle passieren.
In wenigen Tagen sollte in Algerien 30 Jahre nationale Unabhängigkeit von Frankreich gefeiert werden. Stattdessen ist jetzt Staatstrauer um den Präsidenten Mohamed Bourdieu angesagt. Er, der erst im Januar durch das Militär aus dem marokkanischen Exil geholt wurde, um den zu islamfreundlichen Chatli zu ersetzen, steht auch für den nationalen Befreiungskampf. Er war von 56 bis 62 in französischer Gefangenschaft und wurde dann ein Jahr später von seinem Mitstreiter Ben Bella ins Exil geschickt, weil er gegen eine Einparteienregierung der FLN war. Erst als die islamistische Heilsfront FIS sich als deutliche Wahlsiegerin abzeichnete, wurde er wieder ausgestaubt und an die Spitze eines Staates gesetzt, der immer am Rande eines Bürgerkrieges stand und jetzt nach der Ermordung eines Präsidenten, der in vielem wohl eher sehr glücklos agierte, dies noch näher steht. Völlig unterschiedliche Einschätzung hierzulande, ob er eher kompromisslos gegen die FIS vorgegangen ist oder tatsächlich Versöhnung der gegensätzlichen Positionen wollte. Völlig unterschiedlich auch die Einschätzung, was er politisch wirklich bewirkte in den 5 Monaten Amtszeit. Wir sprachen heute Morgen mit Sadek Kebir, der als Journalist und Dokumentarfilmer in Berlin lebt. Für ihn als ein Algerier ist völlig klar, dass die Verweigerung der Regierungsübernahme durch die FIS und das Einsetzen Mohamed Bourdieus völlig richtig für Algerien war. Eine subjektive Position zu Algerien.
Diese FIS, ja, also die Fundamentalisten, die haben irgendwo von einer Seite recht, dass sie die Macht ergreifen wollen, weil es durch eine unglaubliche Unzufriedenheit, aber von der anderen Seite ist das Problem, dass einmal sie an die Macht kommen, wollen sie nicht mehr die Verfassung anerkennen und sie wollen kein demokratisches System. Also sie möchten durch demokratisches System an die Macht kommen, aber den nicht mehr respektieren. Und sie wollen keine Verfassung. Für sie die Verfassung ist der Koran. Und mit dem Koran, ja, dann muss man irgendwie 14 Jahrhundert zurück und das geht nicht. Und sie waren der Meinung, dass sie diese Wahl gewonnen haben, was von Zahl aus stimmt, aber diesen Wahl haben sie das gewonnen, weil der Einheitspartei diesen FLN das auch erlaubt hat, weil der FIS ist nichts anderes als der FIS in dem französischen Sinn, der Sohn dieser Einheitspartei. Und gut, jetzt, es gibt eine Legitimation, es gibt eine Unzufriedenheit, aber die ist mit dem Mittel, die diese FIS benutzt hat und benutzen möchte, nicht erreichbar.
Für Sadek Kebir ist deswegen auch klar, dass der Präsident, der anfangs noch mit der FIS zusammenarbeiten wollte, sich dann am Schluss in strikter Enthaltung auch gegenüber einfachen Gesprächen mit der FIS üben musste.
Der Mann ist, der war in Algerien seit 28, glaube ich, ungefähr Jahren nicht mehr in Algerien und wollte auch im Ausland bleiben, beziehungsweise in Marokko. Er ist gekommen und als er kam, man brauchte ihn, weil es bliebe nichts anderes als einen noch unkorrumpierten Mann der Bevölkerung wegen der Lage anzubieten. Und ich weiß auch, dass lange Gespräche gedauert, er war überhaupt nicht interessiert. Und schließlich kam er und am Anfang hatte er mit dem FIS arbeiten wollen. Der ist in dem Sinn bekannt, weil er schon vor, nach, er ist einer der Köpfe, einer der am Anfang der Revolution, einer der Führer war. Und 1962 hat der erste Streit mit ihm gegeben, weil er war für den Pluralismus. Er war gegen eine Einheitspartei und dadurch wurde er von den Bembella ins Gefängnis und dann musste er das Land verlassen und er wurde sogar zu Tod, glaube ich, verurteilt. Und dann hat er das Land, also dann ist er ins Exil. Und seine Exile war im Prinzip, weil er recht hatte, dass das Land nie durch eine Einheitspartei entwickelt werden kann. Jetzt ist er zurückgekommen, weil die Militär nicht wussten, wen, weil es gab auch für die Bevölkerung, sie müssten jemanden zeigen, der irgendwie alt, also ein Schnurren mit der Revolution und zugleich nicht im Land gewesen ist. Und das war der Einzige. Und eine Sache ist wirklich unglaublich, dass man nie geglaubt hatte, dass er erschossen wird. Das ist schon wieder eine Mittel, mit dem ein Zeichen, das was für ein System ist. Ich meine, diese Fies, die sie ihn erschossen haben.
Für Sadık Kebi also ganz klar, dass der Fies hinter dem Attentat steht, obwohl, so auch die offiziellen Spekulationen, es ja genug Interesse auch von seitens der FLN gäbe, um ihn auf die Seite räumen zu wollen.
Es ist nicht eine Marionette von der Armee gewesen und er hat an zwei Sachen gedacht. Er hat wirklich geglaubt, dass das Land soll irgendwie zu einem demokratischen System kommen, zu Wahl kommen und auch dieses große Problem der Schulden. Algerien hat 26 Milliarden Dollar Schulden, die müssen auch zurückbezahlt werden und dachte auch ein total neues ökonomisches System. Er war kein Marionett und um Gottes Willen, was kann man auch erwarten von einem Menschen, der nicht mal ein halbes Jahr an eine solche Position gekommen nicht. Das hatte er auch die Zeit nicht gehabt, wir wissen eine Sache, das wirklich stimmt, dass er wollte auch den Prozess der FLN machen. Also nicht nur FIS, sondern auch einen Prozess gegen den FLN. Aber ich glaube, dass die Zeit nicht reicht für einen Mann, der so lange Zeit weg von der Politik und abgesehen davon ist, glaube ich nicht, diese 6 Monate möglich ist, nicht mal diese 5 Monate möglich sind, ein richtiges Bild von diesem Mann zu machen, außer dass jeder in Algerien weiß, dass er ein unkorruptibler Mensch und er hatte seine Meinung und nicht geändert und das hatte ihm auch das Leben gekostet.
In Algerien jedenfalls dürfte der starke Mann der Stunde Khaled Nessar, der Verteidigungsminister sein, der sich auch mit seinem noch härteren Kurs gegen die FIS bisher öffentlich kundgetan hat. Wie es allerdings tatsächlich weitergeht, ist auch von hier und im Moment sehr, sehr schlecht einzuschätzen.
Ich glaube, dass Sie selbst, dass Sie irgendwie überfragt sind und jetzt was genau passiert, das Problem ist, wir werden es erwarten, morgen wird das ein sehr wichtiger Tag. Mal sehen, wie die Bevölkerung reagieren wird auf diese Attentat. Das ist die eine. Und die zweite, würde jetzt wirklich die Armee total an die Macht kommen und härter vorangehen? Kann man durch einen demokratischen Prozess in einem Land, das in einem Parteisystem gelebt hat, kann man es oder kann man es nicht? Wir haben ein bisschen Angst, weil wenn wir sehen, was da in Jugoslawien und in anderen Ostländern, was es vor sich geht, das ist möglich, dass man für einige Jahre die Demokratie vergisst. Oder ist das eine mögliche nationale Versöhnung, dass es mehrere Parteien an die Macht kommen? Was man alles macht, das ist auch das dritte, die dritte Version ist so, dass diese FIS mit keinem Partei arbeiten will, und mit keiner Verfassung für in Demokratie ist eine westliche Dekadenz und alle Fragen und Antworten befinden sich nicht in einer Verfassung, sondern die befinden sich im Koran. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert.
Klar ist allerdings auch, dass das Problem nicht ein rein inneralgerisches Problem ist.
Es gibt auch islamische Brüder in Tunesien jetzt. Tunesien hat auch dieses Problem, aber nicht so schlimm wie in Algerien und gibt es auch das Problem in Marokko. Das heißt, wenn jetzt in Algerien losgeht, Und das ist, was sie wollen, zu einem Zivilkrieg. Dann ist Marokko und Tunesien werden nicht verschont. Und das ist, wenn man das vielleicht das noch sagen soll, Nordafrika ist 70 Kilometer von Europa entfernt.
Algerien wollte die Tage eigentlich 30 Jahre Befreiung von Frankreich feiern. So frei ist dieses Land nicht. Auch weltwirtschaftlich sind die Verknüpfungen zu groß. Die FIS, das gab es auch schon in früheren Einschätzungen von Radio Dreieckland, hat sicher eine Funktion mit in Algerien erfüllt, ein fehlendes Nationalbewusstsein billig zu ersetzen über religiöse Identifikation. Für Sadek Kebir ist die Frage, was nationale Identität im Rahmen von einem Land, von einem armen Land wie Algerien überhaupt bedeuten soll.
Es gibt keine... Was heißt Identität, wenn die Leute, jungen Leute, keine Hoffnung haben auf Wohnungen und keine Hoffnung haben auf Arbeit? Und diese Unsicherheit, diese permanente Unsicherheit, dass man keine Zukunft vor sich geht und kein Diskurs möglich ist. Und dass das ganze Geld, das Problem ist, das Land ist sehr reich und hat sehr viel Öl und Gas und das Ganze ist in eine total schwere Industrie investiert worden, die heute nicht funktioniert. Und wo ist die nationale Identität, wenn ein junger Mann keine Wohnung findet und er immer sieht, dass es in Europa bzw. in anderer Welt immer besser wird? Dann greift er zu einer extremistischen Auffassung. Und daher kommt diese FIS und daher kommen diese Fundamentalisten und daher kommen sehr viele junge Leute, die Anhänger sind. Und das ist ihre nationale Identität.
Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Juni 1992.
So, jetzt hättet ihr noch Zeit, wenn ihr noch was zu ergänzen hättet, zum Beispiel noch anzurufen, um die Zeit zu überbrücken, würden wir jetzt von uns aus mal vorschlagen, wie gewohnt, zu den Veranstaltungshinweisen zu kommen. Zum Beispiel könnten wir euch schon sagen, wo es heute Abend was Vernünftiges zu essen gibt, nämlich in der Volksküche, auch noch relativ günstig und vielleicht auch noch mit netten Leuten. Heute, Dienstag, Volksküche im Strandcafé hier in Freiburg um 20 Uhr.
Ganz kurz eine Veranstaltung zu Rasse und Geschlecht im Feminismus, nicht deswegen, weil sie so einfach zu bewerkstelligen ist, wäre auch ein Vortrag bei der ISF, bei deren Show fix gewesen, sondern deswegen ganz kurz, weil sie ausfällt. Rasse und Geschlecht im Feminismus mit Gabi Walderspiel findet deswegen nicht statt, weil Gabi Walderspiel nicht kann. ISF fällt heute aus.
Ja, noch etwas, was ihr heute schon gehört habt. Noch 184 Tage bis zum Mädchenhaus, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Perspektiven und Umsetzung feministischer Mädchenarbeit. Heute Abend also ein Vortrag von Frau Anita Heiliger vom Deutschen Jugendinstitut in München mit anschließender Diskussion. Heute Abend also um 20 Uhr im KG2, Raum Nr. 2004 in der Universität. Ein Unkostenbeitrag von 3 Mark ist leider nötig. Veranstaltet ist das Ganze von Dritter e.V., Verein für feministische Mädchenarbeit.
In der Reihe Nordeuropa im Film im Kommunalen Kino in Freiburg läuft heute Lobberenten, der Verrat, Drehbuch Wiebke Lockeberg und Terje Christiansen. Im Mittelpunkt steht ein kleines Mädchen, aus dessen Perspektive und Wahrnehmung die letzten Kriegstage und die ersten Friedensmonate in Norwegen erzählt wird. Die Regisseurin hat sich ganz in die Perspektive des kleinen Mädchens begeben und erzählt die Geschichte nicht durch einen flüssigen Handlungsablauf, sondern durch stückhafte und sprunghafte Impressionen. Lobberenten heute Abend um 21 Uhr im Kommunalen Kino in der Urachstraße.
Die Wechseljahre sind eine Zeit des körperlichen und seelischen Umbruchs. Viele Frauen erleben diese Zeit isoliert und einsam. Sie fühlen sich den Veränderungen ihres Körpers und ihrer Lebenssituation ausgeliefert und wissen nicht genau, was mit ihnen geschieht. Die Referentin einer Veranstaltung heute Abend wollen über die psychosozialen und medizinischen Aspekte der Wechseljahre informieren und gleichzeitig Mut machen, die Wechseljahre als eine Chance zu begreifen. Sie zeigen einen Videofilm zu dem Thema Hormone, Ängste und Hoffnung. In dem anschließenden gemeinsamen Gespräch besteht die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen. Referentin werden sein Gisela Endel-Lampe und Heide Pascal. Die Veranstaltung Donnerstag, 30. Juni, falsch getippt. Das ist ja wohl heute, Dienstag, 30. Juni. Ja, wird mir auch gerade mal bedeutet. Heute, Dienstag, 30. Juni 1992, 20 Uhr, Eintritt kostet 8 Mark immerhin.